Ja, ich möchte euch alle auch ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Wir wollen heute einen Text lesen, den ich gerne in drei Predigten einteilen möchte. Und zwar aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 20 bis 30. Matthäus Kapitel 11, Verse 20 bis 30. Da lesen wir: Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, und diesen Abschnitt möchte ich, wie gesagt, in drei Predigten einteilen. Ich möchte die Verse 20 bis 24 zum Anlass nehmen, dass wir uns Gedanken machen über das Thema Buße. Die Verse 25 bis 27, dann der Sohn betet zu seinem Vater. Und dann die bekannten Worte in Vers 28 bis Vers 30 unter dem Überpunkt die Ruhe durch den Sohn Gottes. Aber heute wollen wir uns jetzt schwerpunktmäßig mit dem Thema Buße beschäftigen und dazu als Anlass diese Wehrufe des Herrn Jesus über diese galiläischen Städte nehmen. Der Jesus tritt hier auf als im Amt des Propheten und er kündigt das Gericht über die Bewohner von drei galiläischen Städten an. Das Besondere an diesen Städten war, dass dort seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Das heißt, diese Städte, sie hatten das klarste Zeugnis darüber, wer der Herr Jesus ist, dass er der verheißene Messias, der verheißene Erlöser ist. Sie haben in besonderer Weise Gottes Gnade gesehen und erfahren und gleichzeitig auch durch die Wunderwerke einen Vorgeschmack auf das zukünftige Heil, das durch den Herrn Jesus gewirkt und zu den Menschen gebracht wird, bekommen. Das erste Wehe ruft der Herr Jesus aus über die Städte Chorazin und Bethsaida. Und wer eine Bibel hat, die eine Karte hat, der kann die ja mal aufschlagen. Chorazin und Bethsaida liegen oder lagen damals, Bethsaida, am Nordufer des Sees Genezareth. Chorazin war ein bisschen noch in das Land versetzt. Über Chorazin lesen wir nur an zwei Stellen im Neuen Testament, da wird uns nichts weiteres berichtet. Interessanter ist dann der Ort Bethsaida. Der Name kann übersetzt werden Ort des Fischfangs oder man kann es auch nennen Fischhausen. Es ist die Stadt, aus der Andreas und Petrus und auch Philippus kamen. Und wir lesen zum Beispiel in Markus Kapitel 6, Vers 45 bis 56, dass in oder im Umfeld dieses Ortes der Herr Jesus eine ganze Reihe von Wundern vollbracht hat. In Markus Kapitel 8 wird uns berichtet, dass dort die Heilung eines Blinden stattfand. Und in Lukas Kapitel 9 bis von Verse 10 bis 17 erschließt sich aus dem Zusammenhang, dass in der unmittelbaren Nähe dieses Ortes auch die Speisung der 5000 stattgefunden hat. Und der Herr Jesus vergleicht nun diese beiden Orte mit zwei Orten, die uns aus dem Alten Testament bekannt sind, nämlich mit Tyrus und Sidon. Tyrus und Sidon, das waren damals so Hafen- und Handelsstädte. Sie liegen also an der Mittelmeerküste im heutigen Libanon. Und beide Städte waren Gegenstand von Prophezeiungen, von Weissagungen der alttestamentlichen Propheten. Und für beide Städte war kennzeichnend, sie waren Zentren des Götzendienstes und Tyrus wird in besonderer Weise mit Habsucht und Geldliebe in Verbindung gebracht. So lesen wir zum Beispiel in Sacharja 9, Vers 1, dass Tyrus Silber gehäuft hat wie Staub und Feingold wie Straßenkot. Und was auch noch interessant ist, in Hesekiel 28, da wird der König von Tyrus, sein Aufstieg und sein Fall beschrieben und die meisten Schriftausleger sind der Überzeugung, dass dieser König von Tyrus im Grunde genommen ein Sinnbild ist, ein Hinweis auf den Aufstieg und Fall Satans. Und jetzt macht hier der Herr Jesus die Aussage, wenn diese beiden Städte das gleiche Licht, die gleiche Heimsuchung durch die Gnade Gottes erfahren hätten wie die Städte Chorazin und Bethsaida, dann hätte das dazu geführt, dass sie zu Gott umgekehrt wären. Dass sie ernstlich über ihre Sünde getrauert hätten, das wird ausgedrückt durch diese Kleidung aus Sacktuch, das war die typische Trauerkleidung, und dass sie sich vor Gott zutiefst gebeugt und gedemütigt hätten. Das wird ausgedrückt durch die Asche, entweder dass man sich in die Asche saß oder Asche auf sein Haupt streute. Dann spricht der Herr Jesus Kapernaum an. Und wir merken, das Ganze steigert sich noch einmal. Kapernaum hat noch gewaltigere Vorrechte besessen, wie die beiden Städte zuvor. Da heißt es, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Oder manche übersetzen auch, zum Beispiel Menge, übersetzen es als rhetorische Frage. Und du Kapernaum, wirst doch nicht etwa bis zum Himmel erhöht werden. Was war das Besondere an Kapernaum? In Matthäus 4, Vers 13, da wird berichtet, dass der Herr Jesus von Nazareth nach Kapernaum umzog. Kapernaum war also der Wohnort des Herrn Jesus für seinen Dienst in Galiläa. So sind auch die meisten Schriftausleger der Überzeugung, dass in Matthäus 9, Vers 1, wo Matthäus schreibt, der Herr Jesus kam in seine Stadt, dass damit Kapernaum gemeint ist. Und wir lesen einiges an Wunder in den Evangelien, die der Herr Jesus in Kapernaum vollbracht hat. Zum Beispiel in Markus 1, Vers 23, in der Synagoge heilt er einen Menschen mit einem unreinen Geist. In Markus 1, Vers 29, die Schwiegermutter des Petrus. Und dann wird uns berichtet in Vers 32 bis 34 von Markus 1, dass am Abend aus der ganzen Umgebung leidende und besessene Menschen gekommen sind und dass der Jesus sie alle geheilt hat. Also eine Fülle von Wunderwerken, die der Herr Jesus getan hat. Menschen, die die Gnade Gottes sichtbar gesehen und erfahren haben. Dann in Kapitel 2 lesen wir davon, dass dieser Gelähmte geheilt wurde. Und in Kapitel 8 von Matthäus 8 wird uns, in Kapitel 8, Matthäus, ab Vers 5, Matthäus Evangelium wird uns berichtet, dass der Knecht dieses römischen Hauptmannes dort von dem Herrn Jesus geheilt wurde. Und wenn man jetzt diesen Satz, du bist zum Himmel erhoben worden, wenn wir das als Aussage nehmen, dann weist es darauf hin, dass eben Kapernaum dieser besondere Wohnort auf der Erde war, wo der Sohn Gottes, wo der Herr Jesus gewohnt hat und die Menschen seine Gegenwart, seine Anwesenheit hatten. Und es wird ja auch im Matthäusevangelium dann in Verbindung gebracht mit der Erfüllung dieser Prophetie aus Jesaja 8, Vers 23 und Jesaja 9, Vers 1, dass ein großes Licht den Menschen in der Finsternis erschienen ist. Wenn es jetzt als, wir es als rhetorische Frage auffassen, und du, Kapernaum, du wirst doch nicht etwa bis zum Himmel erhöht werden, dann drückt es die Erwartung, den Glaube der Bewohner von Kapernaum aus. Sie waren der Überzeugung, wir werden durch Gott die höchste Ehrenstellung gewinnen. Wir werden sozusagen durch unsere Glauben, durch unsere Hingabe, durch unsere Beziehung zu Gott, werden wir zur höchsten Ehrenstellung gelangen. Aber was sagt der Herr Jesus? Es erwartet sie ein umso schrecklicheres Gericht. Sie werden hinabgestoßen werden in den Hades. Und der Hades steht hier für das Totenreich, hier für den Ort, wo die Gottlosen nach dem Tod hinkommen. Und was interessant ist, diese Formulierung, ihr werdet hinabgestoßen werden in das Totenreich, die finden wir auch zweimal im Neuen Testament, im Alten Testament. Und zwar wird sie verwendet in Jesaja 14, Vers 15. Damit wird der Fall des Königs von Babylon beschrieben. Und es ist diese interessante Stelle, wo dieser König von Babylon, dieser Herrscher von Babylon beschrieben wird oder den Titel bekommt, du Glanzstern der Morgenröte. In der lateinischen Übersetzung Glanzstern Luzifer. Und wo viele wiederum sehen, dass Jesaja 14, diese Beschreibung dieses Königs von Babylons, eigentlich ein Sinnbild für den Aufstieg und Fall Satans ist. Wir lesen aber die gleiche Formulierung auch nochmal in Hesekiel 31, Verse 15 bis 17, wo es zweimal betont wird, dass der Pharao, der Herrscher Ägyptens, in das Totenreich hinabgestoßen wird. Und das muss man sich einmal vorstellen, wenn die Bewohner dieser Städte mit dem König von Babel, ein Sinnbild für Satan, und mit dem Pharao, mit dem Herrscher Ägyptens, und wir wissen ja alle, was Gott im 2. Mosebuch für ein Gericht an ihm geübt hat, wenn die Bewohner dieser Städte ihr Schicksal mit dem Schicksal dieser beiden Feinde des Volkes verglichen wird. Und der Höhepunkt des Vergleiches, was dem Ganzen dann auf die Krone aufsetzt, ist der Vergleich mit Sodom. Sodom, diese Stadt, die ein Sinnbild für die völlige moralische Verdorbenheit des Menschen ist. In 2. Petrus Kapitel 2, Vers 6, da wird uns gesagt, das Gericht über Sodom ist sozusagen das Beispiel, der Anschauungsunterricht für alle Menschen, die gottlos leben. So wird das Gericht Gottes einmal auch über euch kommen, wie es über Sodom und seine umliegenden Städte gekommen ist. Und in Judas 1, Vers 7, da wird uns gesagt, Sodom steht als Beispiel für die Strafe mit dem ewigen Feuer. Also Sodom zeigt uns sozusagen, wie das ewige Gericht, die ewige Verdammnis sein wird. Ein ewiges Feuer, ein Gericht, das unumkehrbar ist. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn damals in Sodom die Leute dieses Licht bekommen hätte, wie die Menschen in Kapernaum durch den Herrn Jesus, und wenn sie diese Gnade geschmeckt hätten und gesehen hätten, die Menschen, die Einwohner in Kapernaum gesehen hätten, dann hätten die Bewohner von Sodom so reagiert, dass Gott sie nicht hätte richten müssen, dass Gott das Gericht zurückhalten hätte können, dass Gott sie verschont hätte. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das für jüdische Ohren bedeutet haben muss. Wir können aus diesem Abschnitt, dem, was der Jesus hier sagt, folgende drei Dinge entnehmen. Erstens, der Tag des Gerichtes, das sogenannte letzte oder wie es auch im Volksmund oft genannt wird, das jüngste Gericht wird kommen. Und dieses Gericht wird ausgeführt werden durch einen vollkommenen Richter. Einen Richter, der allwissend ist, der hier sogar sagen kann, wie Menschen reagiert hätten, der ganz genau ihre Herzen kennt, ihre Motive kennt, ihre Regungen kennt, ihre Gedanken kennt, ihre Absichten kennt. Das Problem und die Schwachheit aller menschlichen Gerichte ist ja, dass sie aufgrund von Indizien oft ein Urteil fällen müssen. Aber das Endgericht wird durch einen Richter sein, der allwissend ist, der der Herzenskenner ist und der ganz genau die Gedanken, die Motive und die Absichten derer, die er richtet, kennt. Und das Zweite, dieses Gericht wird ein absolut gerechtes Gericht sein. Das Strafmaß entspricht der Größe des Vergehens. Das Strafmaß für Kapernaum wird größer sein als wie das Strafmaß für Sodom. Es entspricht genau der jeweiligen Schuld. Das bringt uns aber an einen zweiten Punkt, ein ganz wichtiges Prinzip Gottes. Die Verantwortung und damit die Schuld eines Menschen entspricht immer dem vom Gott gegebenen Licht, der von Gott empfangenen Gnade. Und der Herr Jesus formuliert in Lukas 12, Vers 49 diesen Grundsatz ganz einfach: dem viel gegeben ist, dem viel anvertraut ist, von dem wird man auch viel fordern. Und genau die gleiche Wahrheit sehen wir auch in Bezug auf das Evangelium im Römerbrief. Kapitel 1, wo Paulus nachweist, dass die Heiden verloren sind. Aber warum sind sie verloren? Weil Gott ihnen durch die Schöpfung Licht gegeben hat und anhand dieses Lichtes, wie sie damit umgegangen sind, werden sie gerichtet werden. Aber Paulus zeigt ganz klar auf, das Licht, das Gott den allen Menschen durch die Schöpfung gibt, das haben sie verworfen. Sie halten die Wahrheit in Ungerechtigkeit nieder und deshalb kommt Gottes Zorn über sie. In Kapitel 2 beschäftigt sich Paulus mit den Juden. Aber ihre Schuld weist er jetzt nicht nach anhand von der Schöpfung, sondern die Juden hatten ein höheres Licht, sie hatten eine höhere Gnade erfahren. Gott hat ihnen nämlich sein Gesetz gegeben. Und die Juden werden daran schuldig, weil sie Gottes Gesetz übertreten haben, weil sie beständig gegen Gottes Gebote, gegen seinen Bund verstoßen haben. Und es erwartet sie darum ein umso schrecklicheres Gericht. Sie hatten mehr Licht, damit mehr Verantwortung und deshalb ist ihre Schuld größer. Und dann im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 8, führt Paulus noch eine dritte Gruppe ein. Das sind die Menschen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Und das ist die Gruppe, die die höchste Verantwortung einmal haben wird, denn sie hat das höchste Licht bekommen, das Gott den Menschen geben möchte, nämlich durch das Evangelium. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Warnung an jeden, der zuhört, ganz besonders auch an die Jugendlichen und an die Kinder. Wenn ihr in christlichen Elternhäusern aufwachst, dann bemühen sich eure Eltern, euch das Evangelium vorzustellen. Und dann habt ihr eine höhere Verantwortung, weil ihr von Gott mehr Gnade, mehr Licht bekommen habt. Und deswegen wird eure Schuld einmal größer sein. Also wie wenn jetzt jemand zum Beispiel in einem atheistischen Umfeld aufwächst und noch nie etwas von Gott und von der Bibel gehört hat. Aber wenn wir diese Worte lesen, müssen wir dann nicht auch ein Stück weit aufschrecken, was wird wohl das göttliche Urteil über Europa und das christliche Abendland sein? Dieser vollkommene Richter, er lässt sich nicht vom Schein blenden, von dem, was nach außen für die Menschen sichtbar ist. Die Menschen in diesen Städten, sie haben sich gesehen als Volk Gottes. Und wenn wir gerade auch daran denken, in Kapernaum, die Synagoge, welche Rolle sie spielte, und wie viele Ereignisse in Kapernaum in der Synagoge stattgefunden haben. Da könnte man von außen denken, diese Menschen, sie waren doch absolut gottesfürchtig und Gott hingegeben. Aber der Richter, er sieht genau, wie der wahre Zustand dieser Menschen ist und dass sie in einem schlimmeren Zustand sind als diese drei heidnischen Städten, die mit für das Gräulichste an moralischer und sonstiger Verdorbenheit stehen, das den Sünder kennzeichnet. Und wenn Gott über diese Städte das Wehe ausruft, wie viel mehr dann soll das uns aufschrecken, wie das göttliche Urteil über Deutschland, über Europa, über das christliche Abendland sein wird, wo das Licht des Evangeliums seit Hunderten von Jahren war, und aber jetzt von der Masse zunehmend in Ungerechtigkeit niedergehalten wird und unterdrückt wird. Und dann zeigt uns aber, und das ist der dritte Punkt, die Schrift auch, was ist der Ausweg? Was ist die Verantwortung des Menschen? Wie kann der Mensch diesem Gericht Gottes entkommen? Und die Verantwortung des Menschen wird uns hier gezeigt in diesem Abschnitt, ist dieser Ausdruck, Buße zu tun. Lesen wir in Vers 20 und Vers 21. Er spricht das Gerichtsurteil, die Gerichtsanklage gegen sie, weil sie nicht Buße getan haben. Vers 21. Wenn diese Wunderwerke in Tyrus und Sidon geschehen wäre, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Und einen ähnlichen Gedankengang finden wir auch in Lukas Kapitel 13. Wo uns aufgezeigt wird, dass das, was Gott angeordnet hat, um seinem Gericht zu entfliehen, Buße ist. Lukas 13, da heißt es, zu derselben Zeit aber waren einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete? Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem waren, schuldig waren? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr ebenso umkommen. Auch hier dieses Prinzip, die Verantwortung des Menschen ist es, Buße zu tun. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was heißt das denn, Buße zu tun? Und ich möchte mit euch zuerst einmal einen Gang durch die Bibel machen, durch das Neue Testament machen, um euch zu zeigen, welche Rolle Buße dort spielt. Es beginnt damit, mit dem Auftreten Johannes des Täufers. Und wir lesen in Markus 1, Vers 4 und Lukas 3, Vers 3, dass Johannes eine Taufe der Buße verkündigte. Und jeder, der sich diese Taufe an sich vollziehen hat lassen, der hat damit nach außen zum Ausdruck gebracht, dass er Buße getan hat. Und der Inhalt seiner Verkündigung war: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Bestätigt auch Paulus in Apostelgeschichte 13 in der Synagoge von Antiochien noch einmal, dass das die Botschaft Johannes des Täufers war. Tut Buße. Als der Herr Jesus dann seinen öffentlichen Dienst beginnt und beginnt zu verkündigen, dann sehen wir, dass der Inhalt seiner Verkündigung genau mit dem von Johannes dem Täufer in Übereinstimmung ist. Matthäus 4, Vers 17 zeigt uns, die Botschaft des Herrn Jesus war: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dann hat ja der Herr Jesus diese 12 Apostel, diese 12 Männer auserwählt, dass sie mit ihm leben. Er hat sie trainiert, er hat sie vorbereitet, damit sie seinen Dienst einmal übernehmen können, und er sendet sie dann auch aus. Und in Markus Kapitel 6, Vers 12 wird uns dann gezeigt und gesagt, was war ihre Botschaft? Und sie gingen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Sie haben das, was sie bei ihrem Meister gesehen und gelernt haben, das haben sie dann auch ganz praktisch umgesetzt. Auch sie haben die Menschen zur Buße gerufen. Dann das sogenannte Missionsbefehl im Lukas-Evangelium. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil es eigentlich kein Befehl ist. Aber das sagt der Herr Jesus, dass bereits schon im Alten Testament von seinem Leiden, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung die Rede ist. Und dass als Folge davon Buße und Vergebung der Sünden alle Nationen, beginnend von Jerusalem, dann in die ganze Welt hinaus gepredigt werden sollte. Das heißt, ein wichtiger Bestandteil christlicher Mission, Evangelisation, ist die Verkündigung von Buße. Und wenn wir dann weitergehen, uns die Apostel anschauen, wie sie gearbeitet und gedient haben, dann stellen wir fest, sie haben das, was der Herr ihnen aufgetragen hat, haben sie dann genauso umgesetzt. An Pfingsten, die erste große Predigt von Petrus, die uns berichtet wird, wo es heißt, dass der Volksmenge das Wort durch das Herz drang wie ein Schwert. Und sie fragen: Was sollen wir tun? Und Petrus sagt dann zu ihnen: Tut Buße. In Apostelgeschichte Kapitel 5, da ist von Petrus und den Aposteln die Rede, dass sie gepredigt haben. Und sie sagen, Gott hat den Herrn Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er hat ihn zum Christus erhöht. Und mit welchem Ziel, mit welcher Absicht? Um Israel Buße und Vergebung ihrer Sünden zu geben. Dann in der Apostelgeschichte Kapitel 8, Petrus in Samaria, und wo einer derjenigen, der sich bekannt hat zum christlichen Glauben, er sei ein Christ, wo sich dann aber herausgestellt hat, dass es nur ein leeres Bekenntnis ist, dass er immer noch in seiner Sünde, in seiner Habsucht gefangen ist, Simon der Zauberer, dass er nicht von neuem geboren ist. Und was sagt Petrus zu ihm? Tue Buße. Und es werden uns auch vom Apostel Paulus einige Predigten berichtet. Und eine große Predigt ist in Apostelgeschichte Kapitel 17, seine Rede auf dem Areopag in Athen. Und lasst uns einmal Apostelgeschichte Kapitel 17 aufschlagen, denn da finden wir manches, was auch parallel geht zu diesen Wehrufen des Herrn Jesus. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30 und 31. Am Ende seiner Predigt sagt Paulus Folgendes: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und hier ist jetzt das Interessante, hier sagt Paulus, es ist Gottes Befehl. An wen? An alle Menschen. Wo? Überall. Das heißt, es gibt keine örtliche Beschränkung. Egal in welchem Land, in welcher Region ein Mensch lebt, es gilt ihm dieser Befehl, tu Buße. Und warum? Weil Gott einen Tag des Gerichtes festgesetzt hat, an dem Gott alle Menschen in Gerechtigkeit durch diesen vollkommenen Richter, nämlich durch den Menschen Jesus Christus, richten wird. Und hier haben wir wieder genau diesen Gedanken, um dem Gericht Gottes zu entfliehen, ist es Gottes Befehl, hat es Gott so verordnet, dass der Mensch Buße tut. In Apostelgeschichte Kapitel 20, das ist dieses Zusammentreffen zwischen dem Apostel Paulus in Milet mit den Ältesten von Ephesus. Und da hält ja Paulus einen Rückblick auf seinen Dienst in Ephesus. Und in Ephesus war er ja mit die längste Zeit, 3 Jahre. Und er fasst seinen Dienst, seine Arbeit, unter anderem in Apostelgeschichte 20, Vers 21, dann folgendermaßen zusammen: Indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und was auch interessant ist dann in Apostelgeschichte Kapitel 26, als Paulus vor dem römischen Regierungsbeamten Festus steht, da fasst er auch seine Berufung zusammen. Und da sagt er Folgendes: Er verkündigte zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun, um sich zu Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu vollbringen. Und da sehen wir genau das, was in Apostelgeschichte 17 beschrieben hat. Allen Menschen, überall, sei es in Damaskus, sei es in Judäa, sei es unter den Nationen, Paulus hat die Menschen zur Buße aufgerufen, weil das Gottes Befehl an die Menschen ist. Und es sollen drei Dinge, soll der Mensch tun. Er soll Buße tun, er soll sich zu Gott bekehren und der Bußewürdige Johannes der Täufer nennt es Frucht. Paulus sagt hier, der Bußewürdige Werke zu vollbringen. Aber damit stellt sich natürlich die große Frage, was ist Buße? Wir sehen, es ist ein elementarer Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums. Und nach Gottes Gedanken ist es eine der Antworten, die der Mensch auf das ihm verkündigte Evangelium geben soll, ist es, Buße zu tun. Aber was bedeutet es jetzt, Buße zu tun? Was beinhaltet es, Buße zu tun? Die meisten wissen wahrscheinlich, dass das Wort, das im Griechischen verwendet wird, um den Begriff Buße auszudrücken, Metanoia heißt. Und dieses Wort bedeutet so viel wie Umdenken, Sinnesänderung, ein Wandel des Denkens oder der Gesinnung. Und um für euch das ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich versuchen, das an zwei Personen zu illustrieren, die ihr eigentlich relativ gut kennt. Nämlich den verlorenen Sohn und am Apostel Paulus selber. Und deswegen lasst uns diese beiden Begebenheiten lesen. Als erstes Lukas Kapitel 15. Ab Vers 11. Lukas Kapitel 15, ab Vers 11. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fremdes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und zum Apostel Paulus möchte ich lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 22, die Verse 3 bis 10. Es ist die Verteidigungsrede des Paulus vor den Juden. Und da sagt er, ich bin ein jüdischer Mann, Vers 3, geboren in Tarsus in Sizilien, aber aufgezogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen, nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen bahnt und in die Gefängnisse überlieferte. Wie auch der Hohepriester mit mir Zeugnis gibt und die ganze Ältestenschaft, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass mich gegen Mittag plötzlich ein großes Licht aus dem Himmel umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme zu mir, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden von Furcht erfüllt, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Als ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nichts sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Der verlorene Sohn. Dieser Sohn, er erklärt seinen Vater für tot. Ich will das Erbe haben. Du bist für mich im Grunde genommen schon wie einer, der tot ist, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Das Einzige, was mich noch interessiert, ist das Geld, das, was mir zusteht. Und er erklärt seinen Vater für tot, um seinen Vater zu verlassen, um nach seinem eigenen Willen leben zu können. Zu leben in völliger Unabhängigkeit von seinem Vater. Und das ist doch genau das Prinzip der Sünde. Unabhängigkeit von Gott und Eigenwille und das Handeln, das sich dann daraus ergibt, das ist die Folge und die Frucht. Und da lernen wir einen wichtigen Punkt. Der Anlass dafür, dass der Mensch Buße tun muss, ist die Sünde des Menschen. So sagt es Paulus uns auch im 2. Korintherbrief, in Kapitel 12, Vers 21, wo Folgendes sagt: Dass wenn ich wiederkomme und mein Gott mich euretwegen demütige, ich über viele trauern müsse, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben. Also der Grund, warum der Mensch Buße tun muss, der Anlass dafür, dass ein Mensch Buße tun muss, dass Gott das so verordnet hat, ist die Sünde des Menschen. Aber nicht nur einzelne Taten, die er tut, sondern sein ganzer Zustand, seine Stellung, die er vor Gott hat, dass er nämlich ein Sünder ist. Dass der Mensch, nämlich Gott, wie dieser Sohn seinen Vater für tot erklärt, um in Unabhängigkeit, um nach seinem Eigenwillen leben zu können und sein Glück zu suchen. Und das Gleiche sehen wir auch bei Paulus. Er nennt sich einen Eiferer vor Gott. Aber in Apostelgeschichte 9, da beschreibt er sich selber, oder wird er uns beschrieben, letztendlich wie ein wild gewordener Stier. Er war voller Drohung und Mord. Gegen die Jünger des Herrn schnaubend. Wenn wir denken an die Steinigung des Stephanus, da war er williger Erfüllungsgenosse. In Apostelgeschichte 26, Vers 10, da sagt Paulus selber, dass er für Gericht in die Tötung der Gläubigen eingewilligt hat. Wenn es seine Stimme dazu brauchte, dass solche, die dem Herrn Jesus angehörten und nachfolgten, dass die getötet werden, da war Paulus sofort bereit, seine Hand zu heben und einzuwilligen. Und dann lesen wir in Vers 17 beim verlorenen Sohn: Als er aber zu sich selbst kam, es kommt bei ihm zu einem Umdenkprozess. Und bei Paulus ist es ja noch viel radikaler, da ist es der Herr, der ihm selber in den Weg tritt und das dann bei Paulus zu dieser Frage führt: Wer bist du, Herr? Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Buße ist auf der einen Seite die Verantwortung des Menschen. Es ist Gott, der dem Menschen befiehlt, Buße zu tun. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite bewusst sein, der von der Sünde Verdorbene, in der Sünde gebundene und durch die Sünde versklavte Mensch kann und wird aus sich selbst heraus niemals Buße tun. Buße heißt Umdenken. Wenn ihr allein euch mal damit beschäftigt, was die Schrift über das Denken des Menschen sagt, seit dem Sündenfall. Epheser 4, Vers 18, er ist verfinstert am Verstand. Römer 1, Vers 28, Gott gibt den Menschen in einen verworfenen Denksinn, in einen verworfenen Sinn. 2. Korinther 3, Vers 14, bei den Juden heißt es, ihr Denken, ihr Sinn ist verhärtet. 2. Korinther 4, Vers 4, Satan verblendet den Sinn der Ungläubigen. Und Kolosser 1, Vers 21 sagt uns, dass der Mensch in seinem natürlichen Zustand ein Feind Gottes in seiner Gesinnung, in seinem Denken ist. Ein Mensch in einem solchen Zustand, der kann und will auch nicht umdenken, Buße tun. Und es muss uns bewusst sein, Buße ist ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Und das mag sich jetzt vielleicht wie ein Widerspruch anhören, aber ich denke, wir müssen hier einfach die Schrift, oder das ist meine Überzeugung, wir müssen die Schrift hier so nehmen, was sie sagt. Dass sie auf der einen Seite sagt, du hast zu 100% die Verantwortung, Buße zu tun. Auf der anderen Seite müssen wir aber wissen, Buße, echte, wahre Buße geschieht nur dort, wo Gott in einem Menschen sein Werk tut. Und ich möchte euch zwei Stellen lesen, aus denen klar hervorgeht, dass Buße wirklich eine Gabe Gottes ist. Als erstes Apostelgeschichte 11, Vers 18. Das ist, nachdem Petrus im Haus des Cornelius war und bezeugt hat, was er dort erfahren hat, dann heißt es, Apostelgeschichte 11, Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Gott hat die Buße gegeben. Gut, jetzt könnte man ja immer noch sagen, ja gut, es ist halt heilsgeschichtlich, hat Gott sozusagen den Nationen die Tür zu Buße geöffnet, aber es ist jetzt letztendlich jedem selber überlassen und liegt sozusagen in der Willensfreiheit des Einzelnen, ob er da jetzt diese Tür durchgeht oder nicht. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 25, da lesen wir aber von einzelnen Menschen. Und da finden wir den gleichen Gedankengang. Da ist die Rede davon, wie sich ein Knecht des Herrn verhalten soll. Und da heißt es in Vers 25 und 26, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Hier ist die Rede von Widersachern. Und ich denke, wenn man den ganzen Zusammenhang von Kapitel 2 liest, dann sind Widersacher hier solche Menschen, die grundlegende Lehren des Christentums leugnen und angreifen. In Kapitel 2 geht es um Menschen, die sagen, die Auferstehung ist bereits schon geschehen. Und dadurch den Glauben von vielen zerstört haben. Und solche Widersacher, sagt hier Paulus, die sind im Fallstrick des Teufels, die sind vom Teufel gefangen worden, um den Willen des Teufels auszuführen. Und wie kommen sie da wieder heraus? Indem Gott ihnen Gnade gibt, damit sie Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wieder, indem Gott gibt. Er muss dieses Werk wirken. Denn Menschen, die gefangen sind im Fallstrick des Teufels und die für den Teufel gefangen sind, die Widersacher sind, die werden nie Buße tun, weil sie es nicht können und auch nicht wollen. Und so braucht es ein Werk der Gnade Gottes. Und so haben wir beides. Buße, es ist die Verantwortung des Menschen. Wir müssen den Menschen zurufen, tut Buße, wenn wir das Evangelium verkündigen. Es ist deine Verantwortung zu 100%. Aber wir wissen gleichzeitig, nur dort, wo Gott in einem Menschen das Werk tut, wird es zu echter Buße kommen. Nicht, dass jetzt mancher denkt, so, als er aber zu sich selbst kam, wenn man das so liest, in Lukas 15, dass Buße etwas ist, dass wir so aus uns selber heraus in irgendeiner Form produzieren könnten. Aber jetzt ist die große Frage, was beinhaltet dann Buße? Der erste Punkt ist, Buße bedeutet ein Umdenken über Gott. Und das sehen wir am verlorenen Sohn. Er beginnt jetzt anders über seinen Vater zu denken. Nachdem er zuerst gedacht hat, mit meinem Vater will ich nichts mehr zu tun haben. Nur weg von zu Hause. Es muss überall anders, besser, lustiger, abenteuerlicher, befriedigender, besser sein als wie bei meinem Vater. Das Beste ist, der ist tot und gibt mir das, was mir als Erbe zusteht. So beginnt er jetzt völlig umzudenken, ja selbst den Knechten geht es bei meinem Vater besser als mir jetzt. Die Knechte haben es bei meinem Vater gut, mein Vater muss offensichtlich ein guter Mann sein. Und wenn wir an Paulus denken, Gott bewirkt es bei ihm, dass er umdenkt über Jesus Christus. Über diesen verachteten Nazaräer. Jesus stellt sich ja selber ihm so vor, Jesus der Nazaräer. Dieser verachtete, verworfene, den das Volk verworfen hat, den sie für einen Gotteslästerer gehalten haben. Der schuldig war zu sterben, weil er Gott gelästert hat, sich selber zum Sohn Gottes gemacht hat. Jetzt erkennt Paulus, und beginnt umzudenken, er ist der in den Schriften verheißene Messias. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der Sohn Gottes. Und so ist es auch mit jedem Menschen. Letztendlich jeder Mensch hat Gott den Rücken zugekehrt. Jeder Mensch verachtet Gott. Jeder Mensch ist gleichgültig gegenüber Gott. Und wenn ein Mensch religiös ist, dann meint er, Gott sei in seiner Hand. Er könnte Gott bedienen und er könnte Gott für seine Absichten und Zwecke gefügig machen. Wenn ein Mensch Buße tut, dann denkt er um, dann ist Gott nicht mehr dieser alte Mann, der nur für unser Glück zu sorgen hat, wobei wir definieren, was unser Glück ist, den man ab und zu als Helfeshelfer benutzen kann und ansonsten hat er sich bitteschön aus unserem Leben gefälligst rauszuhalten. Es ist nicht dieser liebe Gott, der alles abnickt und Fünfe gerade sein lässt, sondern der Mensch denkt um und erkennt, dieser Gott, er ist der einzigartige, persönliche Schöpfer von unendlicher Herrlichkeit. Und aufgrund dessen ist es dem Menschen geboten, diesen Gott von ganzem Herzen zu lieben und er ist verpflichtet, diesem Gott zu gehorchen und zu dienen. Und gleichzeitig erkennt er, dieser Gott ist eben nicht der liebe, nette Onkel mit dem alten Bart, sondern der vollkommene, heilige und gerechte Richter. Das ist das Erste, was Buße ausmacht. Ein völliges Umdenken über Gott. Das Zweite ist ein Umdenken über sich selbst über den eigenen Zustand. Und da möchte ich nochmal an dieses Prinzip erinnern aus Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Wenn Gott einen Menschen in sein Licht stellt und der Mensch Licht darüber bekommt, wer Gott ist, dann erkennt er in diesem Licht auch, wer er selber ist. Das sehen wir beim verlorenen Sohn, er wird sich bewusst, wie tief er gefallen ist. Und wie sieht es bei Paulus aus? Dieser Mann, der sich für einen Eifer vor Gott hielt, er erkennt, wie er sich in 1. Timotheus 1, Vers 13 beschreibt, dass er ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter ist, dass er im Unglauben gehandelt hat und dass die ganze Tadellosigkeit, die er meinte, vor dem Gesetz zu haben, vor diesem Gott ihm nichts nützte. Sondern dass er nach 1. Timotheus 1, Vers 15 ein Sünder ist und er sagt sogar, ein Sünder, von denen ich der Erste bin. Und so bedeutet Buße zu tun, dass der Mensch erkennt, dass er schuldig ist, dass er gegen Gott gesündigt hat und dass er nichts anderes verdient, als von diesem Gott gerichtet und auf ewig verdammt zu werden. Wilhelm Busch hat Buße so definiert, Buße ist ein Erschrecken über die Heiligkeit Gottes und ein Erschrecken über den Zustand des Menschen. Aber das ist noch etwas, das ist eine griffige Definition, aber noch ein bisschen zu wenig. Der dritte Punkt ist, Buße bedeutet Umdenken über die Sünde. Denn wie ist der Mensch? Adam. Er sucht die Schuld sofort bei anderen. Bei Gott. Der Mensch sucht die Schuld, andere sind schuld, die Umstände sind schuld, meine Kindheit ist schuld, meine Eltern sind schuld, meine Großeltern sind schuld, mein Arbeitgeber ist schuld, alles sind schuld, nur ich nicht. Und heute ist ja das große Motto, alles sind schuld, nur ich bin okay. Und es steckt seit dem Sündenfall zutiefst im Menschen drin. Aber der Mensch schiebt seine Schuld nicht nur auf andere, denken wir an Lamech. Lamech rühmt sich sogar seiner Sünde. Er stimmt über seine Verdorbenheit sogar ein Loblied an vor seinen Frauen. Hört ihr Frauen? Menschen haben mir Striemen, Schrammen angetan, haben mich verletzt, aber ich töte sie. Und denken wir an David. Der Mensch ist ein Meister darin, seine Sünde zu verschleiern. Seine Sünde zu verbergen. Und David schafft es über ein Jahr, trotz Mord und Ehebruch, scheinbar gleichgültig dahin zu leben. Aber wenn Gott sein Licht über einen Menschen schenkt, dann erkennt er, dass Sünde das ist, was Sünde ist. Der Engländer hat es da ein bisschen einfacher. Sie reden von der Sinfulness of Sin. Die Sündhaftigkeit, die Gräulichkeit, das Schlimme der Sünde. Dann ist Sünde eben nicht nur ein Fehler, dann ist Sünde nicht eben was Menschliches, macht doch jeder so. Sondern der Mensch erkennt die Bosheit, die Schrecklichkeit, die Verabscheuungswürdigkeit der Sünde gegen Gott, dass Sünde Gott absolut verunehrt und den Menschen vor Gott schuldig macht. Dass Sünde bedeutet, seinen Willen, seine gute Ordnungen zu übertreten, zu missachten, dass Sünde Verbundenheit ist mit Bosheit, Unreinheit, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit und deswegen absolut verdammenswürdig ist. Und jetzt kommt für mich ein Schlüsselvers, was Buße bedeutet und damit möchte ich dann auch schließen. Den ersten Teil, was Buße betrifft, Lukas Kapitel 7, Vers 29. Lukas Evangelium Kapitel 7, Vers 29. Da heißt es, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Und das ist ungewöhnlich. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße. Sie geschah auf Buße hin und sie dokumentierte nach außen, dass ein Mensch Buße getan hat. Und jetzt heißt es hier, jeder, der diese Taufe an sich vollziehen lassen hat, rechtfertigt damit Gott. Und wir wissen ja, dass Rechtfertigen ein juristisches Urteil ist. Das Rechtfertigen heißt, jemanden für gerecht erklären. Aber wie kann ich Gott gerecht erklären? Gott ist ja absolut gerecht. Er ist der vollkommen Gerechte. Gott rechtfertigen oder gerecht zu erklären bedeutet, dass ich sein Urteil über mich, über meinen Zustand, über meine Sünde, meine Taten, meine Worte, meine Gedanken, meine Absichten, dass ich Gottes Urteil zu meinem eigenen Urteil mache. Dass ich sein Urteil annehme und zu meinem eigenen Urteil mache, ja Gott, du hast völlig recht. Du hast völlig recht mit dem, was du über dich sagst und mit dem, was du über mich sagst und mit dem, was du über meine Sünde sagst. Und das bedeutet es, Buße zu tun. Dass ein Mensch Gottes Urteil und darin umdenkt, dass er Gottes Urteil, wo Gott ihn, seine Sünde und sich selber ins Licht gestellt hat, dass der Mensch dieses Urteil annimmt und zu seinem eigenen Urteil macht. Und das hat weitreichende Folgen. Das führt dazu, dass dann aus einer tiefen Betrübnis über die eigene Sünde, den eigenen Zustand, der Mensch den Wunsch hat, sich von der Sünde abzuwenden und sich Gott und seiner Gnade zuwendet. Und das sehen wir wieder am verlorenen Sohn illustriert. Er macht sich auf, er verlässt den Schweinetrog und geht zurück zu seinem Vater und in das Haus seines Vaters. Aber über diese weitreichenden Folgen und Konsequenzen und auch der Zusammenhang zum Glauben, das möchte ich mit euch dann in einer zweiten Predigt behandeln. Ich möchte jetzt schließen mit einem Vers aus dem 2. Petrusbrief, weil mir einfach nochmal wichtig ist, die Gnade Gottes in diesem Ganzen zu betonen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Und machen wir uns das noch einmal bewusst, Gottes Gnade in diesem ganzen Prozess. Das Erste, worin sich Gottes Gnade zeigt, ist, dass Gott langmütig ist. Und Langmut bedeutet, obwohl Gott das Recht hat, sein Gericht auszuführen, dass er dieses Gericht zurückhält. Und Gott hält sein Gericht über die Menschen zurück, weil er will, dass Menschen noch errettet werden, dass Menschen noch Buße tun. Überlegt einmal, was mit uns wäre, wenn Gott 1860 sein Gericht ausgeführt hätte. Dann hätte keiner von uns Buße tun können. Und so können wir Gott zutiefst dankbar sein, dass das, was in 2. Korinther 6, Vers 2 steht, dass wir heute immer noch den Tag des Heils haben. Dass wir das Evangelium verkündigen dürfen und dass Menschen zum Glauben kommen dürfen, dass Gott bei Menschen Buße wirkt, dass wir das heute immer noch haben, dass Gott langmütig ist. Und das Zweite, was ich nochmal betonen möchte, ist, Gott wirkt heute auf die Verkündigung des Evangeliums. Auch heute noch tut er dieses Werk in Menschen. Er wirkt Buße. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, in Aalen sitzt oder im Online-Meeting sitzt, der noch nicht Buße getan hat, der von Gott in das Licht gestellt wurde und Gottes Urteil über Gott, über sich selber und über seinen Zustand, seine Sünde noch nicht zu seinem eigenen Urteil gemacht hat, für den gibt es einen Ausweg, einen Zufluchtsort, indem er nämlich seine Zuflucht nimmt zu diesem Gott, der Buße wird. Und der sich an diesen Gott wendet: Herr, gib mir dein Licht. Lass mich erkennen, wer du wirklich bist, wer ich in deinen eigenen Augen nach deinem Urteil bin. Amen.